So, liebe People, dritte Folge, neurologische Grundlagen. Ja, wir fangen mal an mit dem Nervensystem. Erstmal ganz allgemein. Was ist das Nervensystem überhaupt? Weil das Nervensystem ist ein großes Netzwerk aus zwei Hauptzellarten. Einmal den Nervenzellen und den Gliazellen. Die Nervenzellen ist sozusagen die Funktionseinheit und die Gliazellen ist das Stützgewebe. Aber beides funktioniert nur zusammen. Dann steuert das Nervensystem die Tätigkeit der Organe und der Skelettmuskulatur und ist mit dem Hormonsystem zusammen allgemein das Steuersystem des menschlichen Organismus. Die Hauptaufgabe vom Nervensystem ist, den Input, den wir aus der Peripherie oder aus den Organen bekommen, zu analysieren und daraufhin einen gewissen Output, also irgendeine Reaktion auf diesen Input, zu kreieren und auszuführen. Das Nervensystem kann man auch noch in drei weitere Systeme, oder ich glaube vier, aber bei Chavonka haben wir nur drei uns angeschaut, in drei Teile einteilen. Und zwar kann man es einmal ins zentrale Nervensystem einteilen, ins periphere Nervensystem und ins vegetative oder autonomes Nervensystem einteilen. Generell haben alle drei Teilbereiche eine Gemeinsamkeit. Oder eigentlich zwei. Und zwar ist es der mikroskopische Aufbau. Also die Nervenzelle, alle haben sie ein Perikardion, also einen Zellkörper, die haben Dendriten, die die Reize aufnehmen und weiterleiten. Wir haben ein Axon, was den Reiz auch wieder zum Beispiel in die Peripherie weiterleitet. Und sie haben auch alle Synapsen, welche an andere Zellen oder Organen oder Muskeln andocken und diesen Reiz dann dort weiterleiten oder weitergeben. Die allgemeine Funktionsweise vom Nervensystem ist folgende. Also der Reiz, irgendein Reiz aus der Peripherie wird über afferente Fasern, also auch sensible Fasern genannt, ans zentrale Nervensystem geleitet, dort verarbeitet und das verarbeitete Signal dann über efferente oder auch motorische Fasern wieder in die Peripherie geleitet. Und die sorgen dann da zum Beispiel für eine Kontraktion des Muskels. An einem Beispiel: Ich laufe voll müde durch die Gegend, trete mit meinen Barfüßen auf so einen Legostein drauf und dieser Reiz, den dieser Legostein auslöst, wird dann über die afferenten Neuronen oder afferenten Fasern also vom Fuß, von der Peripherie in das zentrale Nervensystem geleitet, also ins Rückenmark. Und dort wird es dann, vielleicht geht es dann hoch ins Gehirn, wird dann dort verarbeitet und es erfolgt ein Output und dieser Output geht dann vom zentralen Nervensystem wieder in die Peripherie, dort wo der Reiz ist und sagt, Digga, Muskeln anspannen, Fuß hoch und schreien. Joa. Das so erstmal allgemein, was das Nervensystem betrifft. Wir schauen jetzt nochmal das Nervensystem oder generell die ganzen Einteilungen der Nervensysteme genauer an. Und deshalb schauen wir jetzt erstmal das zentrale Nervensystem an. Zum zentralen Nervensystem gehört alles, was das Gehirn und das Rückenmark betrifft. Also generell Gehirn mit all seinen Einteilungen, Großhirn, Kleinhirn, Zwischenhirn und so weiter. Und das Rückenmark, was vom Gehirn bis ganz runter zum Os Sacrum geht, auch Medulla spinalis genannt. Und wie gesagt, diese Neuronen, die dort vorhanden sind, werden von den Gliazellen gestützt. Und es gibt vier verschiedene Gliazellen. Das sind einmal die Astrozyten, Astro wegen Stern, also sehen die Zellen wohl aus wie ein Stern. Die Oligodendrozyten, die Mikrogliazellen und die Ependymzellen. Was vielleicht nochmal wichtig ist, sind die Oligodendrozyten, weil die bilden die Markscheiden, welche die Axone im zentralen Nervensystem umgeben. Wir schauen jetzt mal nochmal genauer ins Rückenmark, also den einen Teil vom zentralen Nervensystem. Und wenn wir sozusagen so einen Wirbel aufschneiden und da mal reinschauen, finden wir das Rückenmark. Und dieses Rückenmark hat einen ganz speziellen Aufbau. Und zwar ist es wie so ein Schmetterling, sieht das Ganze aus. Dieser Schmetterling wird von der grauen Substanz gebildet, und diese graue Substanz ist nichts anderes als eine Ansammlung von Perikarien, die dann die ganzen Befehle wieder in die Peripherie weiterleiten. Oder auch die ankommenden Reize aufnehmen. Man kann diesen Schmetterling in den vorderen Teil, also zum Körper zeigend, einteilen. Das nennt man auch das Vorderhorn. Und dieses Vorderhorn enthält Neuronen, die im Dienst der Motorik stehen. Also Axone ziehen in die Skelettmuskulatur, und deshalb kommt auch der Name Motoneuron zustande. Und dann gibt es noch einen hinteren Teil, der Richtung Prozessus spinosus zeigt. Das ist auch der schmalere Teil, und der wird auch Hinterhorn genannt. Dort werden alle ankommenden afferenten Signale aus der Peripherie gesammelt. Und dann gibt es noch ein Seitenhorn. Das sieht man meistens im Brustwirbelsäulenbereich. Da gibt es so ein mini kleines Seitenhorn, und dort befindet sich das vegetative Nervensystem. Um diese graue Substanz, also um diesen Schmetterling herum, ist noch die weiße Substanz. Und die weiße Substanz ist nichts anderes als eine Ansammlung von Axonen, die graue Substanz hat die Zellkörper, und die weiße Substanz sind einfach die Axone dieser Zellkörper. Ja. Also vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst: Rückenmark, schmetterlingsförmig, Vorderhorn kommen afferente Signale an. Sorry, falsch gesagt. Vorderhorn gehen die motorischen, also die efferenten Signale weg. Also alles, was vom ZNN in die Peripherie läuft, ist Vorderhorn. Hinterhorn ist von Peripherie kommend ins zentrale Nervensystem, also afferente Signale. Und Seitenhorn befindet sich das vegetative Nervensystem. So, als nächstes schauen wir uns das periphere Nervensystem an. Das periphere Nervensystem ist sozusagen das Ausführungsorgan vom zentralen Nervensystem. Also alles, was vom Rückenmark in die Peripherie führt, wird als peripheres Nervensystem betitelt. Somit kann man sagen, jeder Nerv, der ein Erfolgsorgan hat, ist ein peripherer Nerv. Die Funktionsweise von diesem peripheren Nervensystem ist, es bekommt Informationen aus der Haut, dem Bindegewebe oder der innervierten Muskulatur, nimmt diese Informationen auf und führt sie Richtung zentrales Nervensystem. Und dort wird es, wie gesagt, verarbeitet, und diese verarbeitete Information geht dann wieder vom zentralen Nervensystem zum Beispiel an Muskel und führt dort zu Kontraktion. Somit kann man sagen, alle afferenten Fasern und alle efferenten Fasern sind das periphere Nervensystem. Welche Nerven gehören generell zum peripheren Nervensystem? Da haben wir einmal die 12 Hirnnerven, die zähle ich jetzt nicht unbedingt auf. Dann haben wir 31 Spinalnervenpaare, also 31 auf der linken Seite und 31 auf der rechten Seite. Die kann man nochmal einteilen, zum Beispiel in 8 Zervikale, 12 Thorakale, 5 Lumbale und so 5 bis 6 sakrale Spinalnerven. Und diese Spinalnerven vereinigen sich dann zu Nervenplexen, also zum Beispiel Plexus brachialis ist ein Nervengeflecht aus den Spinalnerven C5 bis C8 und TH1. Und aus diesen Geflechten, also diesen Plexen, gehen dann die vereinzelten Nerven, zum Beispiel Nervus femoralis, einfach weiter in die Peripherie. Die Nervenzellen sind genauso aufgebaut wie allgemein schon angesprochen, also Perikarion im Zellkern, Dendriten, Axonen und Synapsen. Diese peripheren Nerven kann man dann nochmal einteilen in unmyelinisiert, auch C-Fasern genannt, oder in dünn myelinisiert, das sind die B-Fasern, oder stark myelinisiert, das sind die A-Fasern. A-Fasern sind am schnellsten, also die haben die schnellste Reizweiterleitung, dann kommen die B-Fasern, dann die C-Fasern. Die A-Fasern kann man auch nochmal einteilen in Alpha, Beta, Gamma, Delta, glaube ich. Aber ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Wenn wir jetzt also mal so ein, ja, so ein, zum Beispiel ein Ischiasnerv, also Nervus ischiaticus, aufschneiden, dieses komplette Geflecht da, dann finden wir Folgendes. Um jedes Axon und seine Schwanzhelle findet sich neben einer Basalmembran eine dünne Bindegewebsschicht, die Endoneurium genannt. Um mehrere Axone, die zusammen ein Faszikel bilden, also ein Faszikel ist ein Nervenfaserbündel, also ganz, ganz viele Axone zusammen geben halt so ein Faszikel. Und diese Faszikel liegt dann das Perineurium. Zwischen den verschiedenen Faszikeln befindet sich das interne Epineurium, was nichts anderes ist als ein Mix aus Binde- und Fettgewebe. Und um diesen Mix aus Binde- und Fettgewebe ist nochmal das externe Epineurium. Und um dieses Epineurium herum ist die allerletzte Schicht das Mesoneurium. Und dieses Mesoneurium ermöglicht das Gleiten des Nervs gegenüber seiner Umgebung bei Bewegung. Also Beispiel, ich hebe jetzt meinen Arm hoch in die Luft und dann sorgt das Mesoneurium dafür, dass ja, mein Nerv da richtig krass rumgleiten kann, wie Paragleiter. Sheesh! Also jetzt nochmal ganz grob zusammengefasst, wir haben die Axone und jedes Axon ist erstmal um Schwanzzellen, mit Schwanzzellen ummantelt und gleichzeitig auch noch von Endoneurium. Und ganz viele dieser Axone und Endoneurion-Dinger da sind zu Faszikel zusammen verbunden, die von einer Schicht des Perineurium ja, umgeben werden. Und diese Ansammlung von Faszikel, die sind sozusagen eingebettet in dieser Schicht aus Binde- und Fettgewebe. Darum herum ist es Epineurium und darum herum ist es Mesoneurium, was das ganze Gleiten alles ermöglicht. Generell kann man auch sagen, je weniger Fett und Bindegewebe zwischen diesen Bündeln vorhanden sind, umso anfälliger und auch so umso schmerzanfälliger ist dieses ganze Nervengeflecht. Das haben wir zum Beispiel beim Nervus ulnaris. Da haben wir eigentlich relativ wenig Einbettungsmaterial. Und wenn man dann irgendwie sich einen Ellenbogen anschlägt, auch Musikantenknochen genannt, dann tut das relativ weh. Und dementsprechend auch umso mehr Fettgewebe, umso unanfälliger ist das Ganze. Das sehen wir zum Beispiel beim Ischias, also Nervus ischiaticus. Weil auf dem kann man sitzen und da sieht eigentlich gar nichts. Wenn wir jetzt noch näher reinzoomen in so eine Nervenzelle, schauen wir uns mal die Reizweiterleitung an. Also allgemein kann man sagen, Rezeptoren, die auf den Dendriten sitzen, nehmen zum Beispiel einen Druckreiz auf und wandeln diesen Druckreiz in einen elektrischen Reiz um, was dann ein Aktionspotenzial auf der Membran der Dendriten auslöst. Dieses Aktionspotenzial wird dann von den Dendriten innerhalb der Nervenzelle weitergeleitet, gelangt über das Perikarion, also über den Zellkörper, da vorbei über den Axonhügel ins Axon und läuft dann durchs Axon durch und landet am Ende in den Synapsen. Also zum Beispiel sitzen dann die Synapsen irgendeinem Muskel auf. An der Synapse öffnet dann dieses Aktionspotenzial die Calciumkanäle. Und es strömt ganz, ganz viel Calcium in die Nervenzellen-Synapsen ein. Das sorgt dafür, dass die Vesikel, die in den Synapsen herumschwirren, mit der präsynaptischen Membran verschmelzen. Und in diesen Vesikeln sind sogenannte Transmitter. Die können entweder exzitatorisch, also erregend wirken. Da fällt mir gerade spontan Acetylcholin ein. Oder auch inhibitorisch wirken. Da gibt es GABA, also GABA. Also wie gesagt, diese Transmitter werden dann aus den Vesikeln gelangen dann in den postsynaptischen Spalt und docken dort zum Beispiel an einen Acetylcholin-Rezeptor, der auf dem Muskeln sitzt. Und am Muskeln wird dadurch wieder ein Aktionspotenzial ausgelöst und der Muskel, ja, kontrahiert dann einfach. Da wir jetzt schon relativ gut über alles Bescheid wissen, was das periphere Nervensystem angeht, schauen wir uns jetzt das nächste Kapitel an vom peripheren Nervensystem. Und zwar geht es da um die Neurodynamik. Ganz generell, was ist das überhaupt? Also unter Neurodynamik versteht man, die Bewegung des Nervensystems, also des peripheren Nervensystems. Für was ist es jetzt eigentlich ganz jetzt gut, denkt man sich so. Ah ja, damit die Nerven jeder Bewegung folgen können und nicht durch irgendwelche Verklebungen oder Einschränkungen zu Schmerzen führen. Also zum Beispiel haben wir da den Ischiasnerv, der ja unterhalb vom Piriformis verläuft. Und wenn da irgendwie die Bewegung, also die Neurodynamik eingeschränkt ist, weil der Piriformis ganz verspannt ist, dann drückt es natürlich auf den Nerv drauf. Muss immer so ein bisschen smashen. Ja. Ist es für uns relevant als Physiotherapeuten? Definitiv, weil so eine gestörte Neurodynamik führt zu Fehlern in der Reizweiterleitung und zu Schmerzen, Fehlsteuerungen oder Einschränkungen im Bewegungsablauf. Also wenn der Ischias wehtut, da läuft man ganz anders. Oder wenn jetzt irgendwie ein Organnerv befallen ist und nicht mehr so ganz gut sich bewegen kann. Zum Beispiel, ja, da kann auch zum Beispiel die Verdauung nicht mehr so gut angesteuert werden, weil irgendwelche Fehlsignale gesendet werden. Ja. Welche Bewegungsarten besitzt überhaupt so ein Nerv? Da haben wir einmal die Tension, also die Tension, auch Spannung genannt. Das heißt, der Nerv wird durch Bewegung auf Spannung gebracht, also langgezogen. Das ist wohl keine Dehnung, aber ja, wird halt langgezogen. Also wenn ich jetzt meinen Arm hebe, kann es sein, dass der Nervus musculocutaneus einfach krass gedehnt wird und langgezogen wird. Dann haben wir noch Sliding, auch Gleiten genannt. Und dann ja, gleitet der Nerv einfach so easy peasy bei der Bewegung mit. Und dann gibt es noch die Kompression. Was der Ischias zum Beispiel macht, also der kann komprimiert werden, man kann sich draufsetzen, da passiert einfach nichts. Gut, wie kann das periphere Nervensystem eingeschränkt sein? Also einmal kann es zu einer Sensibilisierung kommen. Das passiert, wenn du zum Beispiel dauerhaft Schmerzen hast. Dadurch werden dauerhaft Reize gesendet, die auf Dauer, also die ganze Zeit werden Reize gesendet, es tut weh und es tut weh, die Rezeptoren sind komplett überladen und das System wird dadurch auf Dauer viel sensibler auf diesen Schmerz. So kann es sein, wenn man wieder komplett gesund ist und keine Schmerzen hat, dass schon nur der winzigste Druckschmerz oder der winzigste Druck plötzlich wieder einen brutalen Schmerz auslösen kann. Dann gibt es noch die Interface-Dysfunktion. Und zwar versteht man unter diesem Interface auch mechanisches Interface genannt. Also hier steht, mechanisches Interface kann beeinträchtigt sein, also das Gewebe, durch das die Nerven verlaufen und gleiten müssen. Häufigste Interface-Dysfunktion findet man am Karpaltunnel oder am Spinalnerven. Also wenn irgendwie das Bindegewebe am Handgelenk, also in dem Karpaltunnel so verwachsen ist, dann ist das ganze mechanische Interface komplett beeinträchtigt und kann dort auch wieder zu Schmerzen führen. Wo findet man dieses mechanische Interface noch? Also es kann nicht nur der Nerv selbst beeinträchtigt sein im Karpaltunnel, sondern selbst auch intraneural, also die Bewegung der Gewebearten innerhalb des Nerven, also zum Beispiel das Axon gegen das Endoneurium, kann sich nicht mehr ganz gut bewegen. Oder extraneural, also wie gesagt, der Nervenkarpaltunnel. Gut, das war es eigentlich so zum peripheren Nervensystem. Was jetzt noch übrig bleibt, ist das vegetative oder auch autonomes Nervensystem. Das haben wir nicht viel angeschnitten, wir wissen darüber nur. Sympathikus ist sozusagen der Fight-or-Flight-Modus. Also früher hast du einen Löwe gesehen und da musstest du einfach komplett wegrennen. Entweder gibst du eine Kelle oder du fliehst halt. Und Nervenzellen von diesem Sympathikus befinden sich eher im BWS- oder LWS-Bereich. Also zwischen C8 und L2 finden wir das wohl häufig. Und dann gibt es noch den Parasympathikus, auch Rest-and-Digest-System genannt. Also wenn du, keine Ahnung, Döner gefressen hast, einen riesen Döner mit ganz Doppelfleisch und Zwiebeln, dann musst du dich erstmal ausruhen. Dann haben wir den Parasympathikus, der da aktiv ist. Und der befindet sich im Hirnstamm oder im Sakralmark. Wofür ist es ein vegetatives Nervensystem? Es steuert die Organtätigkeiten und alle unwillkürlichen Prozesse im Körper oder Organismus. Ja, das war es eigentlich schon mit dem vegetativen Nervensystem. Was ich jetzt noch interessant fand, war, uns die Rezeptoren anzuschauen. Also die Dinge, die eigentlich alle Informationen im Körper und außerhalb vom Körper aufnehmen. Super wichtig, dass sie funktionieren. Generell kann man sagen, was sind Rezeptoren? Also erstens, man kann sie auch Sensoren nennen. Rezeptoren sind spezialisierte Zellen, die Reize aufnehmen können und sie in eine Nervenerregung umsetzen. Meistens handelt es sich dabei um Proteinkomplexe. Aber muss man nicht unbedingt wissen. Ihr müsst nur wissen, dass es irgendwelche Rezeptoren gibt, die irgendwelche Reize aufnehmen, zum Beispiel Luft ja, fließt oder gleitet über eure Haare und da gibt es bestimmte Rezeptoren, die das aufnehmen und diesen Reiz wird dann einfach umgewandelt in elektrischen Reiz und wird dann einfach weitergegeben. Man kann diese Rezeptoren in verschiedene Arten einteilen. Einmal gibt es die Enterorezeptoren, die nehmen alle Reize aus dem Körperinneren auf, also Organe zum Beispiel. Dann gibt es noch die Exterorezeptoren, wie der Name schon Extero sagt, nehmen sie alle Reize aus der Umwelt wahr. Zum Beispiel gibt es da Mechanorezeptoren, Chemorezeptoren, Thermorezeptoren für die, also Mechanorezeptoren für Druck und sowas. Chemorezeptoren ist, glaube ich, für Geschmack. Thermorezeptoren heiß-kalt. Photorezeptoren finden wir im Auge und nehmen ja, Licht wahr. Und dann haben wir noch die Nozizeptoren, die für Schmerz zuständig sind. Gleichzeitig kann man die Rezeptoren dann noch in unimodal, also uni für einfach, können nur eine Qualität oder Reizart aufnehmen, oder polymodal, poly für mehrere, können also mehrere Qualitäten aufnehmen, haben wir meistens bei Nozizeptoren. Dann kann man sie noch unterteilen in hochschwellig, also die reagieren nur auf einen intensiven Reiz. Also wenn ich eine Kelle, so eine richtige Faust gebe, dann sind die hochschwelligen Rezeptoren aktiv. Und dann gibt es noch die niederschwelligen, die nur auf die ganz sehr, sehr feinen Reize, ja, agieren. Also wenn ich dir ganz sanft in den Nacken puste, dann hast du die niederschwelligen. Gut, was gibt es für Rezeptoren? Also es gibt Rezeptoren in der Haut, darunter kommen die Meissner-Körperchen. Das sind Mechanorezeptoren und die sind für Tastsinn zuständig. Die findet man ganz häufig viel in den Fingerbeeren, also feiner Tastsinn. Dann gibt es noch die Purkinje-Körperchen. Das sind auch Mechanorezeptoren, die nehmen die Vibration auf. Dann gibt es noch die Ruffini-Körperchen, die sind für die Dehnung von Gewebe zuständig. Und die Merkel-Zellen machen die Wahrnehmung, die senkrecht und länger anhaltend Druck ausüben. Also wenn ich jetzt mit meinem Finger senkrecht auf meinen Unterarm drücke und lange drauf halte, dann sind die Merkel-Zellen aktiv. Dann gibt es noch Rezeptoren im Bindegewebe, die Propriorezeptoren genannt werden. Die nehmen die Stellung oder die Bewegung im Raum wahr und sind Rezeptoren der Tiefensensibilität. Da haben wir zum Beispiel die Muskelspindeln, Golgi, Sehnorgan und sensible Rezeptoren der Gelenke, meist Ruffini oder Purkinje-Körperchen. Und im Bindegewebe sind noch die Nozizeptoren, wie gesagt schon vorher, Rezeptoren für Schmerz. Auch ja, die Schadensmelder. Und die sind eigentlich in allen schmerzempfindlichen Gewebe des Körpers zu finden und liefern Informationen über Gewebeschäden. Die Rezeptoren der Muskulatur sind Muskelspindel und Golgi-Apparat. Wir gehen da mal näher auf die Muskelspindel ein. Und zwar sind die Muskelspindeln Dehnungsrezeptoren. Darunter stellt man sich vor, Muskelspindel sind nichts anderes als Nervenfasern, die die, also Nervenfasern, die um spezialisierte Muskelfasern, also drum gewickelt sind. Diese speziellen Muskelfasern nennt man auch intrafusale Muskelfasern, weil sie innerhalb, also intra und fusal heißt Spindel, also innerhalb dieser Spindeln liegen. Alle Muskelfasern, die außerhalb dieser Spindel liegen, nennt man auch dann extrafusal, also außerhalb der Spindel liegend. Meistens hast du da diese Fast-Twitch- und Slow-Twitch-Fiber. Ja, die Muskelspindeln messen die Geschwindigkeit, mit der sich die Dehnung der Muskelfasern verändert. Und sie bereiten sozusagen dann die Anspannung dieser extrafusalen Muskelfasern vor, kommunizieren mit dem zentralen Nervensystem und arbeiten circa 150 Millisekunden vor der eigentlichen Bewegung. Ja, und dann haben wir noch das Golgi- oder Golgi-Sehnenorgan. Und zwar sind das Spannungssensoren, die helfen einfach bei der Regulation der Kontraktion. Also, wie der Name schon sagt, sind die in den Sehnen zu finden, zum Beispiel in der Patellasehne. Und wenn jetzt der Muskel kontrahiert, werden diese Sehnenorgane auch aktiviert und regulieren dann sozusagen den Kontraktionszustand, dass da nicht zu viel kontrahiert wird. Ja, das war es eigentlich schon alles. Wurde doch ein bisschen länger, aber ich habe es leider nicht kürzer geschafft. Hört es euch einfach in 1,5-facher Geschwindigkeit an und dann ist das Ding im Kasten. Also, rinjauen!